Deutschlandfunk Interview.
Wir bleiben beim Thema, denn es wird sehr spannend dieses Wochenende. Die Abstimmungen in den beiden Flächenländern bilden gemeinsam mit der Kommunalwahl in Hessen den Auftakt zum Superwahljahr 2021. All das mitten in einer Pandemie, die den Wahlkampf und seine Themen völlig verändert. Auch unsere Parteienlandschaft ist in den letzten Jahren völlig verändert worden, sodass die Frage, wer künftig mit wem regiert, immer kniffliger wird. Und damit verbunden auch die Frage, welche Signalwirkung die Wahlen an diesem Wochenende eigentlich für den Bund haben. Über all das kann ich jetzt sprechen mit Christian Stecker, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität in Darmstadt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schmidt-Matern.
Herr Stecker, gerade in den letzten Wochen gab es viel Kritik an der Corona-Politik in Bund und Ländern. Trotzdem stehen jetzt die AmtsinhaberInnen, Malu Dreyer und Winfried Kretschmann, sehr gut da in den Umfragen. Warum?
Ja, also zum einen wissen wir, dass Krisen als Stunde der Exekutive gelten. Und wir sind vielleicht auf Bundesebene jetzt mittlerweile so ein bisschen über diesen Scheitelpunkt hinaus. Und die Krisenpolitik der Bundesregierung wird zunehmend kritisch bewertet. Aber für Malu Dreyer und Winfried Kretschmann muss man feststellen, dass sie nach wie vor von diesem Amtsinhaberbonus und der großen Sichtbarkeit profitieren können und dass sie sich letztlich auch so ein bisschen emanzipieren können von der Kritik an der ganz konkreten Corona-Politik. Und dazu treten letztlich auch noch die Persönlichkeitsmerkmale der jeweiligen Protagonisten. Also vor allen Dingen Winfried Kretschmann praktiziert einen sehr präsidialen Regierungsstil und kann sich letztlich über alle parteipolitischen Scharmützel erheben und schafft es ja letztlich, wie im Präsidentialismus, sich mehr oder weniger als Präsident aller Baden-Württemberger darzustellen.
Waren denn das jetzt angesichts der Corona-Pandemie monothematische Wahlkämpfe oder welche anderen Faktoren, würden Sie sagen, werden noch ausschlaggebend sein für das Wahlergebnis am Sonntag?
Ja, man muss nach wie vor sagen, dass Corona durch die Corona-Verordnung und den Lockdown alles andere weitgehend im Leben der Menschen verdrängt und dass das nach wie vor das dominante Thema ist. Von der Verordnung her ist es ganz interessant. Landtagswahlen, das wissen wir, sind oft bundespolitisch durchdrungen. Das heißt, Themen und Personen der Bundespolitik beeinflussen, wie die Wählerinnen und Wähler dann bei den Landtagswahlen abstimmen und quasi wie der Mond das Wasser zieht, die Popularität der Bundesparteien, die Landesparteien nach oben, nach unten. Von der thematischen Verordnung ist Corona letztlich so ein Twitter-Wesen. Also letztlich ist es im Exekutiv Föderalismus verordnet, das heißt, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verhandeln mit Angela Merkel in der Ministerpräsidentenkonferenz, wie man mit diesem Thema umgeht und danach wird das mehr oder weniger implementiert oder es gibt Abweichungen der Länder. Es ist das dominante Thema gewesen. Gleichzeitig haben wir gesehen, es eignet sich nicht für die Herausforderer bei Landtagswahlen, um damit Wahlkampf zu machen. Susanne Eisenmann hat das ja letztlich recht konsequent versucht, indem sie eine Öffnungsperspektive versucht hat, entgegen den Willen auch von Angela Merkel zu eröffnen. Aber wir haben gesehen, dass das einfach nicht verfangen hat, sondern dass sie da eher noch Prügel eingesteckt hat. Und vor allen Dingen taugt das Thema eben nicht dazu, eine Wechselstimmung jetzt bei diesen beiden Landtagswahlen zu erzeugen.
Keine Wechselstimmung und auch offenbar keine Protestwahlen, zumindest wenn wir den jetzigen Zahlen glauben dürfen. Überrascht Sie das eigentlich?
Ja, begrenzt. Also Man muss sagen, diese Corona-Pandemie war am Anfang die Stunde der Exekutive. Ja, es gibt eine gewachsene Zustimmung für die Bundesregierung beziehungsweise vor allen Dingen die CDU. Und am fast ersten Jahrestag des ersten Lockdowns müssen wir uns nochmal zurückerinnern von vor einem Jahr, wo wir uns alle erstaunt die Augen rieben, weil einige Umfragen Grüne und Union etwa bei 25% gleich aufsahen. Ja, mittlerweile ist die Union wieder weiter enteilt und entsprechend sehen wir diese Stunde der Exekutive. Andererseits schlägt das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen um und es kann zum Teil dann auch die Stunde der Opposition werden, nämlich dann, wenn dieses Management der Corona-Pandemie weiter zunehmend kritisch gesehen wird. Also die Grünen holen auf und vor allen Dingen die FDP befindet sich im Aufwind und das liegt vermutlich daran, dass es der FDP ganz gut gelungen ist, die von einigen für inkonsistent wahrgenommene Corona-Politik der Bundesregierung zu kritisieren. Mit Blick auf die AfD muss man sagen.
Ja. Herr Stecker, lassen Sie uns vielleicht einen Moment lang noch bei der FDP bleiben. Auf die Union kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen. Aber sowohl in Rheinland-Pfalz, oder es könnte in Rheinland-Pfalz zu einer Wiederauflage der Ampel kommen zwischen SPD, Grünen und FDP. Auch in Baden-Württemberg ist das offenbar denkbar. Da scheint aber auch eine Neuauflage von Schwarz-Grün nicht ausgeschlossen. Angenommen, diese Ampelüberlegungen, die werden konkreter. Ist das dann auch ein deutliches Signal in Richtung Ampel für den Bund?
Also in Rheinland-Pfalz darf man fast davon ausgehen, dass es die erste Wiederauflage einer Ampel gibt, die dann in einem Flächenland stattfindet. Die Parteien sind sehr unterschiedlich, aber sie haben es auch durch gutes Koalitionsmanagement geschafft, sehr geräuschlos zu regieren. Und natürlich kurz vor einer Bundestagswahl wären jegliche Koalitionsentscheidungen auf Landtagswahlen Signalwirkung in Richtung Bund haben, beziehungsweise sie werden mindestens in diesem Lichte diskutiert werden. Und wenn es zur Ampel in Rheinland-Pfalz kommt und dann vielleicht auch noch in Baden-Württemberg, wird das natürlich dann auch zunehmend als Modell für die Bundespolitik diskutiert werden.
Wer würde denn von diesen Ampelüberlegungen, wenn die sich konkretisieren, vor allem profitieren? Die FDP haben Sie noch angesprochen. Was ist mit der SPD?
Für die SPD ist es letztlich eine interessante Regierungsperspektive außerhalb dieser Juniorpartnerschaft, in der man sich quasi eingesperrt hat, gemeinsam mit der Union. Also für die SPD bietet sich nun eine Machtperspektive, wo man eben nicht als kleiner Partner der Union vielleicht noch weiter schrumpft. Gleichzeitig ist es ein gewisses Risiko für alle drei Parteien, weil man sich auf Feldern wie der Wirtschaftspolitik doch sehr weit entgegensteht. Andererseits gibt es auch wieder Gemeinsamkeiten bei gesellschaftspolitischen Fragen und der Frage, welche Rechte die Bürger gegenüber dem Staat wahrnehmen dürfen.
Lassen Sie uns auch auf die CDU schauen. Sie steckt bekanntlich in einer schweren Krise nach der Maskenaffäre dieser Woche. Wie sehr schadet das der CDU am morgigen Sonntag bei den Wahlen?
Es hätte eigentlich nicht schlechter laufen können für die CDU. Ja, kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen platzt diese Nachricht von diesem Bereicherungsskandal in die Öffentlichkeit. Und der Protagonist ist auch noch ein Abgeordneter aus Baden-Württemberg. Und das Ganze ist auch noch ein Skandal im Politikfeld, wo die Kompetenz der Union bzw. der Bundesregierung doch zunehmend in Frage steht. Kurzfristig ist es vermutlich so, dass es gar kein so großes gar keinen so großen Effekt auf das Wahlergebnis haben wird, was einfach an diesem Umstand liegt, dass viele ihre Briefwahlstimmen schon abgegeben haben, dass vor allen Dingen auch die Unionswähler unter den Briefwählerinnen und Wählern überrepräsentiert sind, also dass letztlich der Umschlag schon im Postkasten lag, nachdem dieser Skandal publik wurde. Mittelfristig wird es abzuwarten sein. Hier wird es vor allen Dingen wichtig sein für die Union, dass sie dieses Narrativ abschütteln kann, dass das ein systematisches Problem der Union ist, also dass es quasi schwarzen Filz gibt. Und hier versucht ja auch die Fraktionsführung jetzt mit dieser Ehrenerklärung zu zeigen, dass es einzelne schwarze Schafe waren, die man jetzt aber transparent und konsequent sanktioniert hat. Und insgesamt wird es interessant sein zu beobachten, inwieweit das auch das Vertrauen in Politik allgemein beeinträchtigt.
Und wie weit das wird es das beeinträchtigen? Glauben Sie das?
Ja, Das ist fast ausweglos, weil letztlich auch im politischen Diskurs Interessen bestehen, das als systematisches Problem von Politik darzustellen. Und das trifft ja auch auf diesen oft breit geteilten Narrativ. Jeder oder viele mögen ihren Bundestagsabgeordneten, den man eventuell persönlich kennt, aber sozusagen diese allgemeine Kaste der Politiker, die werden doch dann eher skeptisch beäugt und denen unterstellt man dann eher auch Bereicherungsmentalitäten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sozusagen auch als politische Klasse versucht, transparent diesem Narrativ entgegenzutreten.
Die Nachrichten kommen auf uns zu. Christian Stecker, vielen Dank bis hierhin für diese Einschätzungen über die AfD. Werden wir das nächste Mal noch sprechen, auch ein wichtiges Thema. Christian Stecker war das von der Technischen Universität in Darmstadt, Politikwissenschaftler. Vielen Dank.